Manchmal ist ein Fall nicht deshalb gefährlich, weil die Spuren fehlen, sondern weil es zu viele davon gibt. Zu klare Hinweise, zu einfache Antworten. Und genau an diesem Punkt steht Sherlock Holmes jetzt. John McFarlane scheint verloren. Doch Holmes spürt, dass hinter Jonas Aldacres Tod etwas nicht stimmt. Eine alte Kränkung, ein rätselhaftes Vermögen und ein Haus in Norwood führen ihn Schritt für Schritt näher an die Wahrheit. Los geht's mit dem zweiten Teil von Der Baumeister aus Norwood.
Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Am Morgen zuvor war der junge Anwalt John Hector McFarlane in unsere Räume gestürzt, verfolgt von Scotland Yard und beschuldigt, den Baumeister Jonas Oldacre ermordet zu haben. Nur wenig später hatte Lestrade ihn vor unseren Augen verhaften lassen. Für Scotland Yard schien der Fall beinahe abgeschlossen. McFarlanes Anwesenheit in Norwood war belegt, und alles, was man im Haus gefunden hatte, fügte sich scheinbar mühelos in das Bild seiner Schuld. Holmes jedoch misstraute gerade dieser scheinbaren Vollkommenheit. Ihn beschäftigte vor allem eine Frage. Warum hatte Oldacre ausgerechnet einen jungen Mann zu seinem Erben gemacht, den er zuvor kaum gekannt hatte? Um darauf eine Antwort zu finden, war Holmes nach Blackheath gefahren, zu McFarlanes Mutter. Es war spät, als Holmes in die Baker Street zurückkehrte. Schon beim ersten Blick erkannte ich, dass der Tag nicht den Verlauf genommen hatte, den er sich erhofft hatte. Sein Gesicht wirkte angespannt, und in seinen Augen lag jene Unruhe, die bei ihm nur sichtbar wurde, wenn seine Überzeugung und die Tatsachen nicht miteinander in Einklang zu bringen waren. Ohne ein Wort nahm er seine Violine zur Hand. Einige Minuten lang ließ er den Bogen beinahe gedankenverloren über die Saiten gleiten. Dann brach er mitten in einer Phrase ab, legte das Instrument beiseite und wandte sich mir zu.
Die Sache entwickelt sich denkbar schlecht, Watson. Mein Instinkt weist in die eine Richtung. Doch beinahe jede Tatsache, die ich heute fand, spricht für die andere.
Dann hat sie Blackheath nicht weitergebracht?
Nicht so weit, wie ich gehofft hatte. McFarlanes Vater war unterwegs, um sich nach seinem Sohn zu erkundigen. Seine Mutter traf ich jedoch zu Hause an. Sie war außer sich vor Sorge, aber von seiner Unschuld vollkommen überzeugt. Als ich Jonas Oldacre erwähnte, zeigte sie weder Trauer noch Überraschung. Sie sprach von ihm mit einer Bitterkeit, die viele Jahre überdauert hatte.
Sie hatte ihn also gekannt?
Weit besser, als ihr Sohn ahnte. Oldacre hatte ihr einst den Hof gemacht. Die beiden waren sogar verlobt gewesen. Doch noch vor der Hochzeit erkannte sie eine Grausamkeit in seinem Wesen, die sie nicht länger übersehen konnte, und löste die Verbindung.
Holmes berichtete mir, dass Oldacre diese Zurückweisung offenbar nie verwunden hatte. Als Mrs. McFarlane später einen anderen Mann heiratete, sandte er ihr am Morgen der Hochzeit ihr altes Porträt zurück. Das Gesicht auf dem Bild war mit einem Messer zerkratzt worden.
Ein Mann, der auf eine Zurückweisung mit einem solchen Zeichen des Hasses reagiert, vergisst eine Kränkung nicht leicht.
Und ausgerechnet dem Sohn dieser Frau wollte er nun sein gesamtes Vermögen hinterlassen.
Genau das macht die Angelegenheit so sonderbar, Watson. Mrs. McFarlane erklärte mit aller Entschiedenheit, dass weder sie noch ihr Sohn jemals etwas von Oldacre gewollt hätten. Tot oder lebendig.
Holmes hatte damit einen guten Grund gefunden, an Oldacres angeblicher Großzügigkeit zu zweifeln. Doch noch immer keinen Beweis, der McFarlane entlastete.
Und was fanden Sie in Norwood?
Mehr als mir lieb war, Watson. Doch zunächst zur Lage des Hauses. Deep Dean House liegt etwas abseits der Straße. Eine große, moderne Villa aus rotem Backstein. Hinter dem Haus befindet sich der Holzplatz, auf dem später das Feuer ausbrach. Oldacres Schlafzimmer liegt im Erdgeschoss. Durch die Fenstertüren gelangt man von dort direkt in den Garten.
Von einem bestimmten Punkt der Straße aus kann man bis zu diesem Fenster sehen. Das ließ zumindest die Möglichkeit offen, dass jemand McFarlanes Besuch beobachtet haben könnte.
Dann gab es doch einen Ansatz für einen anderen Täter.
Einen denkbaren Ansatz. Nicht mehr. Alles Weitere schien Lestrades Theorie zu bestätigen.
Nach Holmes' Bericht hatten die Beamten im niedergebrannten Holzstoß verkohlte Überreste und mehrere verfärbte Metallknöpfe gefunden. Auf einem der Knöpfe war noch der Name von Old Acres Schneider zu erkennen. Es schien daher, als sei dort zumindest seine Kleidung verbrannt worden.
Der Rasen war durch die Trockenheit hart und nahezu spurenlos. Nur an einer niedrigen Hecke fand sich eine deutliche Schleifspur. Sie führte geradewegs zum Holzstoß.
Auch im Schlafzimmer fand Holmes nichts, was McFarlane unmittelbar entlastete. Die Blutspuren waren gering, aber frisch. Der Stock war bereits von Scotland Yard sichergestellt worden. Auf dem Teppich ließen sich nur zwei Personen nachweisen, Old Acre und McFarlane. Von einem dritten Menschen fand sich keine Spur.
Jeder einzelne Befund schien Lestrades Auffassung zu stützen.
Blieb denn gar nichts, das nicht in seine Theorie passte?
Die Papiere im Safe gaben mir zumindest Anlass zur Vorsicht. Sie waren ordentlich in Umschläge gelegt, doch vieles davon schien von geringerem Wert, als man bei Old Acres angeblichem Vermögen erwarten durfte. Auch sein Bankbuch zeigte keineswegs den großen Wohlstand, den man ihm allgemein zuschrieb. Einige Verweise bezogen sich außerdem auf Urkunden, die ich im Safe nicht finden konnte.
Dann könnten wichtige Unterlagen fehlen.
Möglich. Und wenn sie tatsächlich fehlen, spricht gerade das gegen McFarlane. Weshalb sollte er Papiere stehlen, die ihm als Erben schon bald rechtmäßig gehört hätten?
Doch auch das blieb vorerst nur eine Vermutung. Holmes konnte weder beweisen, dass die Urkunden wirklich fehlten, noch wer sie an sich genommen hatte.
Und die Haushälterin?
Mrs. Lexington, ja. Eine bemerkenswerte Frau. Sie weiß mehr, als sie zugibt.
Holmes beschrieb sie mir als eine verschlossene Frau mit einem aufmerksamen, misstrauischen Blick. Sie bestätigte, McFarlane gegen 22:30 eingelassen und mit seinem Namen angesprochen zu haben. Gegen 22:30 sei sie zu Bett gegangen. Ihr Zimmer lag am anderen Ende des Hauses und während der Nacht habe sie angeblich nichts gehört.
Nach ihrer Aussage ließ McFarlane seinen Hut im Flur zurück. Auch an den Stock will sie sich erinnert haben. Später sei sie erst durch die Rufe wegen des Feuers geweckt worden. Von Old Acres Papieren oder seinen privaten Angelegenheiten wisse sie angeblich nichts.
Und Sie glauben ihr nicht?
Nein. Sie wirkte nicht wie eine Haushälterin, die von den Ereignissen überrascht worden war. Eher wie jemand, der sehr genau wusste, was sie verschwieg. Ein weiterer Punkt könnte noch von Bedeutung sein. In Old Acres Bankbuch fand ich mehrere größere Schecks aus dem vergangenen Jahr. Sie waren auf einen gewissen Mr. Cornelius ausgestellt.
Wer ist dieser Mann?
Das weiß ich noch nicht, Watson. Möglicherweise ein Geschäftsmann. Doch ich fand weder Wertpapiere noch andere Unterlagen, die solche Zahlungen erklären würden. Also werde ich bei der Bank feststellen müssen, wer diese Schecks eingelöst hat.
Holmes erhob sich und trat an den Kamin. Das Feuer war beinahe niedergebrannt. Eine Weile blickte er schweigend in die schwache Glut.
Ich weiß, dass an diesem Fall etwas nicht stimmt, Watson. Die Wahrheit ist nicht so einfach, wie Lestrade glaubt. Doch solange ich keine andere Erklärung beweisen kann, ist McFarlane verloren.
Ich erwiderte nichts. Es gehörte zu den seltenen Augenblicken, in denen Sherlock Holmes nicht an seinen Schlussfolgerungen zweifelte, sondern daran, ob ihm noch genügend Zeit blieb, sie zu beweisen. Am nächsten Morgen saß Holmes bereits am Frühstückstisch, als ich eintrat. Er war blass, übernächtigt und von Zeitungen umgeben. Auf dem Tisch lagen Asche und mehrere ausgedrückte Zigaretten. Zwischen den Blättern lag ein Telegramm aus Norwood. Lestrade teilte darin mit, man habe einen neuen Beweis entdeckt. McFarlanes Schuld sei nun endgültig erwiesen und Holmes täte gut daran, den Fall aufzugeben.
Endgültig ist ein bemerkenswert großes Wort für einen Beweis, den ich noch nicht gesehen habe.
Wenig später machten wir uns gemeinsam auf den Weg nach Norwood. Vor den Toren von Deep Dean House hatte sich erneut eine Schar Neugieriger versammelt. Lestrade erwartete uns bereits vor dem Haus. Die Zufriedenheit über seinen neuen Fund war ihm deutlich anzusehen.
Nun, Mr. Holmes, Haben Sie inzwischen etwas entdeckt, das gegen unsere Theorie spricht? Oder suchen Sie noch immer nach Ihrem geheimnisvollen Eindringling?
Ich habe noch keine abschließende Erklärung gefunden.
Lestrade führte uns ins Haus und weiter in einen schmalen, schwach beleuchteten Gang. Dort blieb er stehen, wies auf eine Stelle an der weißgetünchten Wand und erklärte uns, McFarlane habe nach der Tat seinen im Flur zurückgelassenen Hut geholt. Dann entzündete Lestrade ein Streichholz und hielt es dicht an die Wand. Im flackernden Licht erkannte ich zunächst nur einen dunklen Fleck. Doch als ich näher hinsah, trat seine Form deutlicher vor.
»Wir haben heute Morgen McFarlanes rechten Daumenabdruck genommen.«
Er hielt das Blatt neben den Abdruck an der Wand. Selbst ohne Holmes' Lupe war die Übereinstimmung nicht zu übersehen. Die Linien und kleinen Verzweigungen schienen sich genau zu wiederholen. McFarlane schien endgültig verloren.
»Damit dürfte jeder Zweifel ausgeräumt sein.«
»Endgültig.«
Ich sah zu Holmes hinüber. Seine Augen hatten sich plötzlich belebt und um seinem Mundwinkel lag der kaum merkliche Anflug eines Lächelns. Zuerst befremdete mich diese Regung, dann verstand ich. Holmes hatte in Lestrades stärksten Beweis etwas entdeckt, das der Inspektor selbst nicht sah.
Wer hat den Abdruck entdeckt?
Mrs. Lexington, heute Morgen.
Und wer bewachte das Haus während der Nacht?
Ein Nachtwächter war im Schlafzimmer postiert. Dort sollte alles unverändert bleiben.
Der Flur selbst wurde also nicht bewacht.
Dafür bestand kein Anlass. Das Schlafzimmer galt als der eigentliche Tatort.
Holmes wandte den Blick wieder dem Abdruck an der Wand zu.
Wurde diese Wand gestern untersucht?
Nicht mit derselben Sorgfalt wie das Schlafzimmer. Aber daran ändert sich nichts. Der Abdruck gehört McFarlane.
Daran zweifle ich nicht.
Gerade diese Antwort schien Lestrade in seiner Gewissheit zu bestärken. Für ihn war der Fall beendet. Wenig später kehrte er ins Wohnzimmer zurück, um seinen Bericht fortzusetzen. Holmes und ich blieben allein im Gang.
Holmes, was bedeutet das? Dieser Beweis müsste McFarlane doch endgültig belasten.
Im Gegenteil, Watson. Zum ersten Mal besitzen wir einen festen Anhaltspunkt.
Wie kann das sein?
Weil die Spur gestern noch nicht dort war.
Ich sah ihn an und brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, was er meinte.
Ich habe den Flur gestern selbst untersucht. Die Wand war leer. Die Spur muss also erst in der vergangenen Nacht entstanden sein.
Dann ist die Spur gefälscht.
Nicht gefälscht, Watson. Die Spur selbst ist echt. Nur dort, wo man sie gefunden hat, kann sie nicht entstanden sein.
Nun begriff ich, weshalb Holmes beinahe gelächelt hatte. Was Lestrade für seinen stärksten Beweis hielt, war für Holmes der erste Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmte. Er führte mich hinaus in den Garten. Dort betrachtete er das Haus mit neuer Aufmerksamkeit. Die Mauern, die Fenster, die Abstände dazwischen. Dann ging er langsam um das Gebäude, als suche er nicht mehr nach Spuren der Tat, sondern nach dem Fehler im Haus selbst. Holmes setzte seine Untersuchung schweigend fort. Immer wieder blieb er stehen, blickte zu den Fenstern hinauf und schien die äußere Form des Hauses mit dem zu vergleichen, was wir im Inneren gesehen hatten. Zunächst erschien mir diese Genauigkeit beinahe übertrieben. Doch ich hatte oft genug erlebt, dass gerade solche unscheinbaren Beobachtungen ihn zu Dingen führten, die allen anderen verborgen blieben. Schließlich kehrten wir ins Haus zurück. Holmes prüfte zunächst die Räume im Erdgeschoss, dann führte er mich in die obere Etage. Viele der Zimmer standen leer oder waren nur dürftig eingerichtet, dennoch ließ er keines aus. Er betrachtete Türen und Fenster, verglich die Breite der Räume und blieb mehrmals im Flur stehen, als prüfe er im Stillen ein Maß gegen das andere. Schließlich erreichten wir einen breiten Gang, von dem drei Türen zu unbewohnten Schlafzimmern abgingen. Holmes schritt bis an dessen Ende und blieb vor einer glatten Wand stehen. Dann wandte er sich um und ließ seinen Blick noch einmal über die Länge des Flures gleiten. Mit einem Mal veränderte sich sein Ausdruck. Die Anspannung der vergangenen Nacht wich aus seinem Gesicht. Sein Blick wurde wieder ruhig und sicher.
»Die Maße stimmen nicht, Watson.«
»Die Maße des Hauses?«
»Ja, Von außen ist dieser Gebäudeteil länger, als er von innen erscheint. Der Flur müsste weiterreichen. Hinter dieser Wand muss sich ein weiterer Raum befinden.
Ohne ein weiteres Wort führte Holmes mich zurück ins Wohnzimmer. Lestrade saß dort an einem Tisch und arbeitete an seinem Bericht.
Lestrade, ich fürchte, Ihre Beweislage ist noch nicht ganz vollständig.
Was meinen Sie damit?
Es gibt einen wichtigen Zeugen, den Sie bislang nicht vernommen haben.
Können Sie ihn vorführen?
Das hoffe ich.
Lestrade legte seine Feder beiseite. Holmes bat ihn, die Beamten im Haus zusammenzurufen und aus dem Schuppen zwei kleine Bündel Stroh holen zu lassen. Wenige Minuten später standen wir wieder auf dem oberen Flur. Das Stroh lag in der Mitte, mit genügend Abstand zu den Wänden. Daneben standen zwei Eimer Wasser bereit.
Mr. Holmes, wenn Sie etwas entdeckt haben, könnten Sie es uns auch ohne diese Vorbereitungen mitteilen?
Ich versichere Ihnen, Lestrade, Sie sind notwendig. Watson, öffnen Sie bitte das Fenster. Danach entzünden Sie das Stroh.
Ich öffnete das Fenster und entzündete das Stroh, wie Holmes es mir aufgetragen hatte. Zunächst züngelten nur kleine Flammen durch die trockenen Halme. Dann wurde der Rauch dichter, stieg grau zur Decke hinauf und breitete sich langsam im Flur aus.
Nun wollen wir feststellen, ob unser Zeuge zu Hause ist. Meine Herren, auf mein Zeichen rufen Sie alle gemeinsam Feuer!
Beim ersten Ruf geschah nichts. Beim zweiten glaubte ich, hinter der Wand ein Geräusch zu hören. Beim dritten öffnete sich plötzlich dort, wo eben noch eine glatte Wand gewesen war, eine schmale Tür. Aus der Öffnung stolperte ein kleiner, gebückter Mann hervor. Hustend und halb blind vom Rauch tastete er sich in den Flur, während sein Blick erschrocken von einem zum anderen sprang.
Sehr schön. Watson, löschen Sie bitte das Stroh.
Ich griff nach einem der Eimer und goss das Wasser über die kleinen Flammen. Das Stroh zischte, qualmte auf und erlosch.
Lestrade, erlauben Sie mir, Ihnen den wichtigsten Zeugen in diesem Fall vorzustellen. Mr. Jonas Oldacre.
Niemand sagte ein Wort. Lestrade starrte den Mann an, als könne er das Bild vor sich nicht mit dem Mordfall in Einklang bringen, den er bereits für gelöst gehalten hatte. Oldacre entsprach der Beschreibung, die McFarlane gegeben hatte. Doch trotz seines erschrockenen Zustands lag in seinen hellgrauen Augen noch immer ein unruhiger, feindseliger Ausdruck.
Jonas Oldacre, was haben Sie die ganze Zeit in diesem Versteck getan?
Ich habe niemandem etwas getan. Es war nur ein Scherz, nichts weiter.
Ein Scherz? Sie haben alles getan, um einen unschuldigen Mann an den Galgen zu bringen.
So war es nicht gemeint. Ich wollte niemandem ernsthaft schaden.
Bringen Sie ihn hinunter und lassen Sie ihn keinen Augenblick aus den Augen.
Zwei Beamte nahmen Oldacre zwischen sich und führten ihn die Treppe hinab. Als ihre Schritte verklungen waren, wandte sich Lestrade langsam zu Holmes um. Von seinem früheren Triumph war nichts geblieben. In seinem Gesicht lagen Erstaunen, Erleichterung und unverhohlene Bewunderung.
Mr. Holmes, vor meinen Leuten konnte ich es nicht sagen. Aber das war das Glänzendste, was ich je von Ihnen gesehen habe. Sie haben einem unschuldigen Mann das Leben gerettet.
Mit einigen kleinen Änderungen an Ihrem Bericht wird man erkennen, wie außerordentlich schwer es ist, Inspektor Lestrade von Scotland Yard zu täuschen.
Lestrade sah ihn an. Dann huschte ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Holmes wandte sich wieder der verborgenen Tür zu. Erst jetzt verstand ich, was er aus den Maßen des Hauses geschlossen hatte. Der obere Flur war durch eine dünne Trennwand verkürzt worden. Dahinter lag ein schmaler Raum. Seine Tür war so geschickt in die Wand eingelassen, dass sie im Halbdunkel kaum zu erkennen gewesen war. In dem Versteck standen ein schmales Bett, mehrere Flaschen Wasser und Vorräte für einige Tage. Auch Bücher und Papiere lagen bereit. Durch schmale Öffnungen unter dem Dach fiel gerade genug Licht, um den Raum bewohnbar zu machen.
Der Vorteil eines Baumeisters. Oldacre konnte sich sein Versteck selbst schaffen.
Aber vollkommen allein konnte er diesen Plan nicht ausgeführt haben.
Nein. Zumindest Mrs. Lexington muss von diesem Versteck gewusst haben und Oldacre versorgt haben, während er sich hier verborgen hielt. Welche Rolle sie bei den übrigen Vorbereitungen spielte, wird sich noch zeigen.
Lestrade, Sie sollten die Haushälterin unverzüglich festnehmen lassen.
Das wird geschehen.
Kurz darauf kehrten auch wir ins Wohnzimmer zurück. Oldacre saß dort unter Bewachung. Von jener Selbstsicherheit, mit der er seinen Plan ausgeführt haben musste, war kaum noch etwas zu erkennen. Doch der Blick, den er Holmes zuwarf, war noch immer voller Feindseligkeit.
Man hätte Mr. McFarlane nichts beweisen können, wenn Scotland Yard etwas sorgfältiger gearbeitet hätte.
Hüten Sie Ihre Zunge. Sie haben einen unschuldigen Mann als Mörder erscheinen lassen und alles getan, um ihn an den Galgen zu bringen.
Ich habe lediglich dafür gesorgt, dass die Umstände für sich sprachen.
Lestrades Gesicht verhärtete sich. Für Oldacres Ausflüchte hatte er kein weiteres Wort übrig.
Mr. McFarlane wird unverzüglich freigelassen. Über Ihre eigene Zukunft werden andere entscheiden.
Damit war zumindest eines gewiss. John Hector McFarlane konnte nicht der Mörder eines Mannes sein, der lebend vor uns saß.
Ihre Gläubiger werden sich vermutlich ebenfalls für Ihre Erklärung interessieren. Besonders für die Zahlungen an einen gewissen Mr. Cornelius.
Bei diesem Namen zuckte Oldacre zusammen. Die Bewegung war kaum wahrnehmbar, doch sie genügte. Holmes hatte getroffen.
Sie halten sich für außerordentlich klug, Mr. Holmes. Vielleicht werde ich Ihnen eines Tages vergelten, was Sie heute getan haben.
Ich fürchte, Ihre nächsten Jahre dürften bereits anderweitig verplant sein.
Wer ist dieser Cornelius?
Aller Wahrscheinlichkeit nach Jonas Oldacre selbst. Seine Geschäfte liefen offenbar weit schlechter, als man annahm. Die Schecks an Cornelius waren vermutlich nichts anderes als ein Weg, Geld beiseite zu schaffen.
Er brachte sein Vermögen außer Reichweite.
Genau. Unter diesem Namen hätte er später wieder darauf zugreifen können. Sein Verschwinden sollte die Gläubiger täuschen und ihm ein neues Leben ermöglichen.
Aber weshalb wählte er ausgerechnet McFarlane?
Wegen dessen Mutter. Mrs. McFarlane hatte Oldacre vor vielen Jahren zurückgewiesen. Diese Kränkung hat er nie verwunden. Nun rächte er sich an ihr, indem er ihren Sohn als seinen Mörder erscheinen ließ und beinahe an den Galgen brachte.
Deshalb das Testament.
Es schuf das Motiv. McFarlane wurde unerwartet zum Erben eines beträchtlichen Vermögens. Anschließend lockte Oldacre ihn heimlich nach Norwood und sorgte dafür, dass Mrs. Lexington ihn persönlich empfing und seinen Namen kannte.
Damit war seine Anwesenheit im Haus zweifelsfrei belegt.
Und sein Stock verband ihn mit dem vermeintlichen Tatort. Oldacre behielt ihn bewusst zurück, versah ihn mit Blut und ließ ihn im Schlafzimmer finden.
Der offene Safe, die verstreuten Papiere und die Blutspuren sollten den Eindruck erwecken, dass es dort zu einem Kampf gekommen war.
Genau. Die offenen Fenstertüren und die Schleifspur führten anschließend vom Schlafzimmer zum Holzstoß. Die Knöpfe stammten aus Oldacres Kleidung. Die übrigen verkohlten Überreste dürften von einem Tier gestammt haben.
Alles war also vorbereitet, damit wir im Feuer die Reste seiner Leiche vermuteten.
Und beinahe wäre der Plan gelungen. Das Testament lieferte das Motiv, der Besuch die Gelegenheit und die Spuren den scheinbaren Beweis für den Mord.
Und der Daumenabdruck sollte alles endgültig besiegeln.
Genau. Als McFarlane die Unterlagen in seiner Kanzlei ausfertigte, ließ Oldacre ihn vermutlich eines der noch weichen Wachssiegel mit dem Daumen andrücken. Eine beiläufige Bewegung, an die McFarlane sich kaum erinnern dürfte. So erhielt Oldacre einen vollkommen echten Abdruck.
Und daraus konnte er später den Abdruck an der Wand herstellen.
Genau. Mit etwas Blut übertrug er ihn auf die Wand. Ob er es selbst tat oder Mrs. Lexington ihm dabei half, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Fest steht nur, dass diese Spur erst nach McFarlanes Verhaftung dort angebracht wurde.
Also war der Beweis tatsächlich echt?
Vollkommen echt. Nur war er nicht dort entstanden, wo Lestrade ihn fand.
Darin lag Oldacres entscheidender Fehler. Sein Plan war beinahe vollkommen gewesen, doch er wollte jeden verbleibenden Zweifel beseitigen und fügte eine letzte, scheinbar unwiderlegbare Spur hinzu.
Er versuchte, eine bereits überzeugende Täuschung noch zu verbessern. Damit zerstörte er sie.
Holmes hatte den Flur bereits am Vortag untersucht. Damals war die Wand noch leer gewesen. Die Spur, die McFarlane endgültig vernichten sollte, führte somit zu dem Mann zurück, der sie geschaffen hatte. Als wir Deep Dean House verließen, warteten vor dem Tor noch immer die Neugierigen. Sie wussten noch nicht, dass der vermeintlich Ermordete lebte und dass John Hector McFarlane bald wieder ein freier Mann sein würde. Holmes ging schweigend neben mir. Erst wenige Tage zuvor hatte ich ihn nach 3 langen Jahren wiedergefunden. Nun wurde mir erneut bewusst, weshalb ich seinem Urteil stets mehr vertraut hatte als dem äußeren Schein. Der Fall erinnerte mich daran, dass selbst ein echter Beweis täuschen kann. Denn nicht allein die Spur ist entscheidend, sondern auch, wann sie entstand und wer sie hinterließ.
Am Ende ist es der blutige Daumenabdruck, der Old Acre verrät.
Und genau das ist so fies daran. Dieser Abdruck war ja nicht erfunden. Er war echt. Aber er befand sich an der falschen Stelle und sollte deshalb eine andere Geschichte erzählen.
Und da schaut Holmes wieder genauer hin. Er nimmt eine Spur nicht einfach hin, nur weil sie überzeugend aussieht. Er will wissen, woher sie kommt. Wann ist sie entstanden? Und wem nützt es, dass sie genau dort gefunden wird?
Für McFarlane hätte dieser Abdruck alles besiegelt. Für Holmes dagegen war er der erste Moment, in dem der Fall wirklich zu kippen begann.
Das finde ich an unserem Baumeisterfall besonders stark. Old Acre scheitert nicht, weil er keinen Plan hatte. Er scheitert, weil er ihn noch besser machen wollte.
Und spannend dabei ist, dass Doyle sich ausgerechnet den Fingerabdruck nimmt. Also ein Beweismittel, das damals gerade immer wichtiger wurde.
Und wie nah er hier an der damaligen Kriminalistik war. Um die Jahrhundertwende wurden Fingerabdrücke als Beweismittel immer wichtiger. Aber Doyle macht daraus keinen einfachen Fingerabdruck gefunden, Täter überführt Moment. Er zeigt, dass selbst ein echter Beweis in die Irre führen kann, wenn man ihn aus dem falschen Zusammenhang betrachtet.
Und das war es auch schon wieder für heute. Wenn dir unsere Folge gefallen hat, abonnier gern unseren Podcast und folg uns auf Instagram, um keine Folge zu verpassen. Nächste Woche wird es wieder rätselhaft, aber auf eine ganz andere Art. Diesmal beginnt alles mit kleinen Strichmännchen, die plötzlich an den merkwürdigsten Stellen auftauchen. Und ja, das klingt alles ziemlich seltsam. Aber genau diese Kritzeleien bringen Holmes schon bald auf eine interessante Spur. Falls du dich jetzt fragst, wovon ich hier eigentlich spreche, nächste Woche ergibt das alles Sinn. Dann heißt es wieder Crime Tales, Verbrechen im Nebel.